Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Dr. Christian Schenk hat mehr als 47.000 Operationen durchgeführt. Er leitet eine Klinik im Montafon mit Außenstelle in Ischgl, die sich auf Skiunfälle und Mountainbike-Unfälle spezialisiert hat. Er ist Experte auf dem Gebiet der Sportmedizin und der Unfallchirurgie und war Mannschaftsarzt der österreichischen Skifrauen. Und er hat selbst eine Hubschrauberlizenz, um mit den klinikeigenen Hubschraubern Robin 1, 2 oder 3 auf die Piste zu fliegen.
Ich bin sehr viele Einsätze eigentlich selber geflogen, mit Co-Pilot natürlich. Und das habe ich die letzten Jahre aufgehört, weil es einfach zu viel Arbeit, zu viel Stress ist. Und ich fall dann natürlich aus an dem Vormittag oder halben Tag bis dreiviertel Tag, wenn man irgendeinen Patienten holen geht irgendwo oder mehrere Patienten in mehrere Einsätze fliegt. Heutzutage ist das anders. Wir bekommen einen Anruf. Einsatz irgendwo, die wissen nicht, was es ist. Es gibt eine eigene Mannschaft, es gibt einen Piloten, einen Paramedic, dann kommt ein Doktor hinein, der jeder Tag, also die machen, das sind sehr viele deutsche Kollegen auch, die da bei uns fliegen. Und die gehen zu den Patienten hin, entweder mit der Winch holen sie den rauf und dann wird eigentlich vor Ort entschieden, wo der Patient hinkommt. Und wenn er zu uns kommt, dann kommt er zu uns aufs Dach und dann ist das Problem, der Lift muss oben stehen und warten und dann hinunter damit und erst versorgen.
Wovon ist es abhängig, dass ein Patient zu Ihnen kommt?
Das ist natürlich immer wieder dieselbe Diskussion. Es kommt natürlich indikationsmäßig. Also wir machen keine Wirbelsäulen mit offensichtlichen Querschnittslähmungen. Wir machen keine Schädelhirntraumen, die schwer sind, wo intubiert beatmet sind. Das muss der Notarzt schon erkennen. Erkennt er auch, oder wir haben oft, manchmal kriegen wir sogar am Landweg Serienrippenfrakturen mit, also schwere Thoraxtraumen, die tun wir erst versorgen und dann schicken wir sie gleich weiter. Es ist immer ungefähr dasselbe Patienten. Also der Patient muss für uns passen, von unserem Indikationsschema. Und das Zweite wird natürlich, also im Montafon machen wir es so, dann holen wir uns eigentlich alle als Triagierung und schicken sie dann weiter, wenn sie erst versorgt sind. Und der Patient kann jederzeit entscheiden, wo er hin will.
Sie sagten gerade, Sie haben viele deutsche Ärzte. Vermutlich haben Sie aber auch noch mehr deutsche Patienten, denn das Montafon ist natürlich auch bei den deutschen Touristen sehr beliebt.
Klar, wir haben also sowohl im Montafon als auch in Ischgl sehr viele Deutsche, klar. Überhaupt aus eurem Raum. Das ist eigentlich so wie der Bodensee, das Meer der Schwaben ist natürlich das Montafon oder auch der Bregenzer Wald, wo wir nicht so viel sind, ist natürlich speziell am Montafon kommen sehr viele aus der Gegend.
Minimalinvasive Operationen zeichnen Sie aus, keine großen Schnitte, wenig Narben. Und für ambulante Operationen galten Sie als Trendsetter. Wie haben Sie das entwickelt?
Ja, ich habe das in Amerika gesehen vor vielen, vielen Jahren. Und das war eigentlich mein Anfang. Damals hat es das in Österreich nicht gegeben, auch bei euch in Deutschland auch praktisch nicht. Und ich habe dort Sachen gesehen in New York, die sind für mich unglaublich gewesen. Dann habe ich das halt angefangen zu versuchen und begonnen habe ich ja in dem Kurhotel, im Kurhaus, die erste Praxis mit eigener Hand praktisch umgebaut aus der alten Kuranstalt. Und da war ein Hotel daneben, da hat man die Patienten, die heimgehen konnten, hat man nach Hause gelassen und die Patienten, die nicht heimgehen konnten, kamen ins Hotel. Das war der Anfang.
Würden Sie George Clooney an der Stimme erkennen? Die deutsche Synchronstimme von ihm, die war diese Woche zu Gast in SWR1 Leute. Martin Umbach ist selbst Schauspieler, war früher am Zimmertheater in Tübingen. Und er ist nicht nur die deutsche Stimme von George Clooney, auch Russell Crowe, Kenneth Branagh und Jeff Goldblum leiht er seine Stimme. In SWR1 Leute bei Wolfgang Heim berichtete er darüber, dass es seinem Kollegen Christian Brückner regelmäßig passiert, dass sich die Taxifahrer umdrehen, weil sie denken, Robert De Niro spreche zu ihnen.
Ein-, zweimal ist mir etwas Ähnliches schon passiert. Aber das liegt daran, dass der von mir hochgeschätzte Kollege Brückner eine so enorm charakteristische Stimme hat.
Ja.
Im Gegensatz zu mir. Der Wiedererkennungswert von Christian Brückners Stimme
ist, der höher
ist als einfach wesentlich höher als meiner. Und insofern passiert mir das so eigentlich nicht.
Gleichwohl oder vielleicht sogar gerade deshalb sind Sie sehr, sehr gut im Geschäft. Sie synchronisieren ganz viele große Hollywood-Schauspieler. Was macht aus Ihrer Sicht und mit Ihrer Erfahrung einen wirklich guten Synchronsprecher aus?
Ich diene den Absichten des Kollegen, der das ursprünglich gespielt hat. Also Russell Crowe oder wie auch immer. Also Es ist ein ganz eigentümliches Gewerbe, dieses Synchronisieren. Ich trete zurück hinter das, was der Schauspieler gespielt hat. Es ist also eine Herausforderung auch eigentlich an mein eigenes schauspielerisches Ego, das wirklich in den Hintergrund treten zu lassen und dem zu dienen. Also ich habe mal so eine Formel gefunden. Synchronisieren ist eine Übung in Demut. Es ist ja jede künstlerische Entscheidung bereits gefallen. Die kleinste Pause, die der macht, die Betonung oder so, das muss ich alles versuchen nachzuvollziehen, eins zu eins.
Diese Arbeit, wenn ich das sagen darf, ist eine sehr, ein autistisches übertrieben, aber doch eine sehr einsame.
Ja.
Sie sind allein in dieser Kabine,
ja,
haben den Schirm, sehen den Kollegen spielen, hören tun sie ihn auch?
Ja, ja, natürlich.
Okay.
Der Vorgang ist so, man hört und sieht einen kleinen Ausschnitt und versucht also aufzunehmen, die Temperatur, die Gefühlslage und so weiter. Und dann das in die deutsche Sprache mit der eigenen Stimme zu übersetzen.
Ja. Welche Fehler kann man machen?
Ich finde, einer der Fehler, die man machen kann, ist eben, sich selber drüber zu setzen. Ja.
Überzuinterpretieren?
Überzuinterpretieren. Es ist ein hochspezialisiertes Ding. Insofern, als man eben technisch wahnsinnig präzise sein muss. Es muss ja für den Zuschauer nachher der Eindruck entstehen, aus diesem Mund kommen diese Worte heraus.
Okay. Ja. Haben Sie einen derer, die Sie synchronisiert haben, schon mal persönlich getroffen?
Ja, einen französischen Kollegen, Jean-Luc Anglade. Das war sehr, sehr erfreulich. Wir sind also auf einer Premiere einer der Filme, die ich synchronisiert habe, mit von ihm zusammengetroffen. Und er hat gesagt, Mensch, also das war eine deutschsprachige Aufführung dann. Ja. Mensch, das ist ja so toll, wie du das machst. Wir müssen irgendwie regeln, dass du mich immer synchronisierst.
Ja.
Ein Jahr lang umweltfreundlich leben. Diese Herausforderung hat sich Jennifer Siegler gestellt. Sie ist bekannt als Moderatorin der Hessenschau und der Kindernachrichtensendung Logo im ZDF. Ein Thema für die Sendung veränderte ihr Verhalten nachhaltig.
Es war so, dass ich als Reporterin für Logo war ich auf dem Weltklimagipfel in Paris, als dieses tolle Pariser Klimaschutzabkommen getroffen wurde. Die Politiker lagen sich alle in den Armen, haben sich beglückwünscht und ich habe denen das schon auch damals abgenommen, dass sie was tun wollen fürs Klima. Aber ich habe dann eben sehr schnell festgestellt, dass das ein langwieriger Prozess ist. Es ist ja bis heute nicht klar, wie sie das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, erreichen wollen. Und dann habe ich eben gemerkt, dass man sich auf die Politiker und auf eine schnelle Entscheidung dort eben nicht verlassen kann und habe gedacht, was kann ich selber tun? Und habe eben überlegt, was ich selber machen kann. Habe ein Jahr lang versucht, möglichst umweltfreundlich zu leben, habe darüber dann ein Buch geschrieben und versuche es aber natürlich jetzt auch weiterhin zu machen. Also es war jetzt nicht nach einem Jahr, habe ich dann gesagt, jetzt wieder.
Genau, das ist das große Projekt. Fliegen. Wie läuft es denn auch weiterhin? Wie viel ist davon übrig geblieben von dem guten Vorsatz?
Schon sehr viel, weil es auch sehr viel gab, was wirklich einfach in den Alltag zu integrieren war. Was ich jetzt schon nochmal wieder machen werde, also ich bin jetzt mehr als ein Jahr lang nicht geflogen, privat, und das will ich schon doch mal gerne irgendwann wieder tun, weil ich dann doch nochmal was von der Welt sehen will. Aber ich würde das jetzt immer viel genauer bedenken, zum Beispiel, wo ich hinfliege, ob ich fliegen muss. Würde nicht mehr innerdeutsch fliegen. Und das sind schon Sachen, über die hatte ich mir vorher überhaupt gar keine Gedanken gemacht.
Und Sie haben sich dann jeden Monat eine neue Herausforderung vorgenommen. Die erste Herausforderung war, auf Wegwerfplastik zu verzichten. Mhm. Wie groß war diese Herausforderung?
Schon sehr schwer. Wenn man das von einem auf den anderen Tag machen will, funktioniert das im Grunde nicht. Weil man geht in den Supermarkt und bemerkt, okay, wenn ich das jetzt versuche, dann kann ich nur Tomaten essen und vielleicht noch eine unverpackte Gurke und dann irgendwann hört es auch schon auf. Ja.
Und die Gurken sind erst seit April unverpackt.
Genau. Also das war schon sehr, sehr schwierig, aber es hat funktioniert. Also ich habe einfach sehr, sehr viel umgestellt, habe mir zum Beispiel Produkte gekauft, die dann mir helfen, das Plastik zu ersetzen. Zum Beispiel Bienenwachstücher, die kann man benutzen anstatt Alufolie und Frischhaltefolie. Darin wickele ich jetzt alles ein oder bedecke damit Töpfe oder Schalen. Ich habe zum Beispiel jetzt eine Bambuszahnbürste. Ich benutze feste Seife in der Dusche, anstatt, die kann man unverpackt kaufen. Es gibt festes Shampoo, es gibt alle möglichen Alternativen. Man muss nur drauf kommen.
Aber alleine, ich war gestern im Supermarkt und alleine das Obst ist so viel in Plastik verpackt. Also da haben Sie gar keine Chance mehr, Obst zu essen.
Ja, ich habe jetzt, da ich auch meine Ernährung umgestellt habe, eine andere Herausforderung war ja auch, sich umweltfreundlich zu ernähren. Und deswegen versuche ich, mich saisonal und regional zu ernähren, so ein bisschen zurück zu Omas Zeiten, was so im Garten wächst und um die Ecke beim Bauern. Und da habe ich eben eine Biokiste, die ich jeden Freitag bekomme von einem Frankfurter Bauern quasi. Und da esse ich dann eben das, was da ist, und das ist unverpackt. Und ich habe jetzt eben zum Beispiel schon auch ziemlich lange keine tropischen Früchte mehr gegessen, sondern jetzt gerade freue ich mich über die Erdbeeren. Bald freue ich mich auf die Kirschen. Das ist eigentlich ganz nett, dass man auch nicht immer alles zur Verfügung hat.
Im August 2018 begann Greta Thunberg mit ihren Schulstreiks an Freitagen vor dem schwedischen Reichstagsgebäude in Stockholm. Mittlerweile ist die Fridays for Future Bewegung zu einer weltweiten Bewegung der jungen Generation geworden. Jennifer Siegler moderiert die Kindernachrichten-Logo im ZDF und erreicht damit eine junge Zielgruppe. Am Dienstag erzählte sie in SWR1 Leute, wie sie die Bewegung sieht.
Ich finde die Bewegung total wichtig. Ich finde es toll, dass Kinder und Jugendliche sich politisieren. Es wird ihnen ja immer nachgesagt, dass sie politikverdrossen sind und sich für nichts interessieren. Und da sieht man jetzt eben, dass es anders ist. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es da ums Schwänzen geht, was ihnen ja häufig auch vorgeworfen wird, sondern wenn man sich mit denen unterhält, mal guckt, was sie für Plakate haben, auch wie lange sie das jetzt schon durchhalten, habe ich das Gefühl, dass da sehr viel Inhalt auch dahinter steckt.
Aber wäre es nicht eine Alternative, dass dann an einem Tag zu machen oder am Nachmittag zu machen, wenn es eben nicht auch noch ums Schwänzen geht?
Ich glaube ja, es wäre schlau, wenn man das zum Beispiel vielleicht jedes zweite Mal in der Freizeit auch machen würde. Zum Beispiel eben um zu sagen, hey, wir machen das eben auch, weil wir zeigen wollen, es geht uns eben nicht ums Schwänzen. Aber es wäre natürlich auch so ein bisschen absurd, einem Arbeitnehmer zu sagen, dass er in seiner Freizeit streiken soll. Also im Grunde ist natürlich ja auch ein Streik, man will ja auch Aufmerksamkeit damit bekommen. Und man sieht ja schon, dass die Aufmerksamkeit zwar schon da ist, dass aber jetzt hat sich ja noch gar nichts bewegt. Also wenn man sich mal überlegt, dass Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Schüler auf die Straße gehen und es ist noch überhaupt nichts passiert in der Politik, dann merkt man also schon, dass da noch auf jeden Fall Druck aufgebaut werden muss. Und der Druck kann natürlich auch sein, wenn eure Kinder alle freitags nicht mehr in die Schule gehen, vielleicht solltet ihr mal was machen.
Es gibt auch Anmerkungen der SWR1-Hörer dazu, zum Beispiel von Norbert aus Mannheim. Politikinteresse der Jugend, es reicht nicht, politisch interessiert zu sein. Man muss auch schon zu den Themen Kenntnis und Wissen vorweisen können. Insofern ist Herr Lindners Aussage, es den Fachleuten zu überlassen, plausibel. Das Wissensdefizit in der CO2-Problematik bei der Kohle-Greta und ihren Adepten in den 11 Jahren geht die Welt unter, ist erschreckend, wenn Vulkane lachen könnten. Was ist Ihre Anmerkung dazu?
Ja, natürlich kann man sagen, dass es den Fachleuten zu überlassen ist natürlich richtig. Ja, Politiker sind ja eben dazu da, etwas zu tun. Aber wie wir ja bemerken, haben sie zu wenig getan. Sonst hätten wir ja das Problem in der Form nicht. Und deswegen finde ich die Aussage eigentlich schon auch ein bisschen problematisch, zu den Kindern zu sagen, wir gucken euch von oben herab an. Das führt dann nämlich auch wieder zu Politikverdrossenheit und dass diese Kinder und Jugendlichen dann sich von jemandem wie Rezo beeinflussen lassen. Ich glaube, das ist sehr gefährlich, die Kinder nicht ernst zu nehmen. Und ich finde es auch problematisch zu sagen, es sind Fachleute. Ja, es sind Fachleute irgendwo. Aber man sieht eben auch, wir haben noch den Kohlestrom. Man hätte ja zum Beispiel auch einfach viel, viel früher auf erneuerbare Energien umsteigen können. Hätte das mehr fördern können. Also ich kann nur sagen, ich versuche gerade eine Solaranlage auf mein Dach installieren zu lassen und das lohnt sich für mich mittlerweile überhaupt nicht mehr. Ich kann das jetzt nur machen, einfach weil ich sage, ja, mir ist es das wert, aber es gibt überhaupt keine Förderung mehr dafür. Und
ja,
da frage ich mich dann auch, warum.
Es gibt viele Auflagen inzwischen. Ne?
Genau, und da fragt man sich dann auch, ja, wenn es also darum geht, dass wir aus der Kohle aussteigen wollen, warum wird dann Solar nicht so sehr gefördert, wie das noch vor ein paar Jahren so war?
Je größer der Tabubruch, desto besser muss die Pointe sein. Das sagt Micky Beisenherz, der als Satireautor und Moderator nicht nur für die Heute-Show und Extra 3 schreibt und textet, sondern auch seine eigene Satire-Sendung auf Magenta TV hat und mit seinem Buch und zur Apokalypse gibt es Filterkaffee auf Tour ist. Am Donnerstag war er zu Gast in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim und beschrieb seine Satire-Sendung so.
Es ist eine Mischung aus einem Wochen- oder Monatsaktuellen Part, ein langes Thema, wie zum Beispiel Wohnungsnot oder Lehrermangel, China. Und dann gibt es einen aktuellen Part, der ist dann 3 Minuten vorweg und der hat sich natürlich stark befasst mit der SPD und Andrea Nahles. Ich meine, Andrea Nahles hat ja noch nicht mal einen YouTuber gebraucht, um sich selbst zu zerlegen. Das ist schon Aber auch da, also es gibt dann auch manche Bereiche, da kannst du ja, magst du, also wenn Olaf Scholz sagt, dass er sich das sehr gut vorstellen kann, dass die SPD bei der nächsten Bundestagswahl plötzlich mit einem eigenen Kanzler hervorgeht, dann magst du da ja schon gar nicht mehr Witze drüber machen.
Ist ja, wobei ja generell, also fällt mir zumindest auf, es Sachen passieren, die du als Satiriker gar nicht erfinden kannst. Das Strache-Video in Österreich. Gedreht in dieser wunderschönen Villa auf Ibiza.
Ja, ich fand das sehr amüsant, dass dann auch die FPÖ, zuvor das Strache, sich ja sehr darauf konzentriert hat, diesen unredlichen Umgang mit ihm zu monieren, dass da Kameras waren, dass man ja auch nichts mehr frei sagen kann, dass das sofort an die Öffentlichkeit gerät. Da hätte ich ja dann ihm auch den Tipp gegeben, naja, man kann so eine Situation ja auch verhindern. Zum Beispiel, indem man einfach kein, sagen wir mal, korruptes Schwein ist. Dann kann man sich ja schon, kann man sich dieser Situation relativ elegant entziehen. Ja. So, dann, also ich kann davon ausgehen, dass es so ein Video von mir nicht gibt. Es gibt wahrscheinlich andere Videos, die vielleicht auch nicht besonders vorteilhaft sind, aber das nicht.
Und was den Grad an Satire angeht, und weil wir vorhin über Fußball gesprochen haben, wenn wir uns erinnern, diese denkwürdige Pressekonferenz des FC Bayern München, die Würde des Menschen ist unantastbar.
Das fand ich auch witzig. Also wenn man sich vorstellt, sitzt dann Uli Hoeneß
und sagt, ja, der Umgang und die Würde des Menschen ist unantastbar und so geht man mit Menschen nicht um. Und außerdem, was der Juan Bernat da für eine Scheiße gespielt hat, hat uns allein, also im selben Satz, wo du sagst, das ist wirklich, das zeugt schon von einer Realitätsverweigerung, die ist schon beeindruckend.
Das muss man auch mal, da muss man ihm auch mal ein Kompliment aussprechen.
Und wenn wir gerade dabei sind, Uli Hoeneß, eine der beeindruckendsten Figuren der deutschen Fußballgeschichte.
Das kann man, glaube ich, so sagen. Also ich bin ja, ich beruflich befasse ich mich ja fast immer mit Menschen, bei denen Selbst- und Fremdwahrnehmung sehr weit auseinanderklaffen. Deswegen ist ja auch die Heute-Show und das Dschungelcamp für mich sehr gut vereinbar, weil am Ende es immer Menschen sind, die sich selber etwas anders wahrnehmen als der Rest der Nation. Und das ist natürlich bei Uli Hoeneß auch sehr ausgeprägt. Und wir sehen da einen älteren Herrn, der offensichtlich mit der modernen Welt immer weniger klarkommt. Also auch wenn man sich im Jahr 2019 also selbst das Kompliment macht, dass man ja keine E-Mails schreibt, und dann aber ein multimillionenschweres Unternehmen leitet. Herzlichen Glückwunsch.
Na, dafür ist ja der andere zuständig.
Ja.
Der kühle Karl-Heinz Rummenigge.
Killer-Kalle, wie er ja von einigen liebevoll genannt wird. Ja. Da muss ich aber ehrlicherweise sagen, da ist aber meine Liebe zu Uli Hoeneß deutlich größer.
Micky Beisenherz stammt aus Recklinghausen, lebt in Hamburg und ist als Satireautor auf den unterschiedlichsten Kanälen zu sehen. Ob für die Heute-Show oder Extra 3, er hat eine regelmäßige Kolumne im Stern. Und in SWRs Leute bei Wolfgang Heim erzählte er auch, dass er seit 10 Jahren einer der Hauptautoren des Dschungelcamps ist.
Ich schreibe tatsächlich in Australien. Es gibt ja immer noch Gerüchte, das Ganze würde irgendwo entweder im Tropical Islands in Brandenburg gedreht oder in Hürth in einem riesigen Studio. Es ist tatsächlich in Australien. Aha. Da bin ich auch ganz dankbar für, weil es ja doch eigentlich eine ganz gute Zeit ist, um kurz mal das Land zu verlassen. Also Januar, man weiß ja, man steht Silvester auf dem Balkon und sagt, im nächsten Jahr wird alles anders. Spätestens am 2. Januar ist alles genauso wie im letzten Jahr, nur mit mehr Rechnung. Und da ist es ganz schön, wenn dann der Flieger geht und man sagt so, Freunde, ich bin jetzt mal einen Monat in Australien.
Das Dschungelcamp als Sammelort der Gestrandeten. Nach welchen Kriterien werden die Leute da nicht ausgesucht? Wissen Sie das?
Ja, also es ist nicht mein Gewerk. Aber die Leute werden natürlich, ich würde jetzt mal sagen, niemandem ist verborgen geblieben, dass sie nach Verhaltensauffälligkeit ausgesucht werden. Ja. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen.
Auch nach Bedürftigkeit? Finanzieller Art?
Ja, ich glaube mittlerweile das ist mir in diesem Jahr besonders aufgefallen. Also wenn man diverse Menschen vor die Wahl stellen würde, du bekommst jetzt, sagen wir mal, 50.000 Euro oder 100.000 neue Follower bei Instagram, glaube ich, mittlerweile würden sich mehr für Instagram entscheiden. Also die Bedürftigkeit ist, glaube ich, noch nicht mal so stark finanzieller Natur, das gibt es auch, keine Frage, sondern wirklich eher, was den Geltungsdrang angeht.
Gewonnen hat 2019 eine Frau namens Evelyn Burdecki, eine Fitnesstrainerin mit polnischen Wurzeln, die 6 Kilo abgenommen hat und die zu ihrer Körperveränderung gesagt hat, Zitat, jetzt ganz viel Milch und Eiweiß, dann werden die Tüten wieder voll.
Das ist ein Zitat, das ich auch erst vor 2 Wochen das erste Mal gehört habe und sagen muss, das zählt jetzt nicht unbedingt zu ihren stärksten Aussagen.
Okay.
Und da gab es auch vorher schon, waren jetzt auch nicht nur Highlights. In einer Highlight-Arm-Zitate-Sammlung ist das sicherlich jetzt nicht unbedingt Ihr Meisterwerk.
Auch ein Beispiel dafür, dass die Realität manchmal die Satire übertrifft?
Immer wieder. Also im Dschungelcamp ist das ja besonders ausgeprägt. Da ist das ja so. Und wie ich ja gerade schon mal sagte, also die Figuren, die da sitzen, da klafft halt die Selbst- und die Fremdwahrnehmung sehr weit auseinander. In Ihrer langen Karriere werden Sie ja hier auch schon den ein oder anderen Sitzen gehabt haben, wo Sie auch dachten, hui, der schätzt sich anders ein.
Ich habe auch ein paar erlebt, die dann im Dschungelcamp aufgeschlagen sind. Also von Eike Immel über Günter Gabriel bis zu Mathieu Carrière.
Ja, Mathieu Carrière war natürlich für mich ein absolutes Highlight, weil dieser Geltungsdrang, aber auch diese Strahlkraft und natürlich, also ich meine,
hat er immer noch, ne?
Das glaube ich sofort. Also der war natürlich toll. So, ich meine, das war jemand, der hat sich schon vorher im Zuge eines Sorgerechtsstreites vor dem Gericht ans Kreuz schlagen lassen. Er hat zwar jetzt keine Nägel benutzt, also so sehr Method Acting war es dann doch nicht, aber immerhin war er plötzlich dann halb nackt vorm Gerichtsgebäude am Kreuz. Das war klar, wenn der da unten reingeht, dann wird das interessant.
Theresa May ist als Vorsitzende der Konservativen zurückgetreten. Kaum jemand kann die Lage in London besser einschätzen als Peter Ammon. Er war von 2014 bis 2018 deutscher Botschafter in London und er war am Freitag, am Rücktrittstag von Theresa May, zu Gast in SWRs Leute und zog ein Fazit ihrer Regierungszeit.
Ja, also wenn ich meinen Botschafterhut ablege und ganz offen reden kann, würde ich sagen, sie ist gescheitert. Sie hatte natürlich von Anfang an sehr schlechte Karten. Sie hat eine nur geringe Mehrheit gehabt und eine eigene Partei, die in der Brexit-Frage tief gespalten war. Radikale Anhänger des Brexits haben ihr eigentlich von Anfang an die Gefolgschaft verweigert. Sie hat versucht, den gordischen Knoten durchzuschlagen, indem sie Neuwahlen angesetzt hatte und die Umfragen sie ermutigt hatten, das zu tun. Sie ist dabei furchtbar auf die Nase gefallen und hat dabei die geringe Mehrheit, die sie vorher hatte, auch noch verloren. Am Schluss hat sie gesagt, als sie spürte, dass alle sie loswerden wollten, wenn ihr diesem Abkommen zustimmt, dann trete ich sogar zurück. Das ist ja schon eine armselige Situation. Und jetzt tritt sie zurück heute, ohne das Abkommen durch das Parlament zu bekommen. Es ist traurig und sie hat sich natürlich auch mit Tränen in den Augen vor einer Woche vor Number 10 verabschiedet.
Ja, vielleicht können wir sie noch mehr charakterisieren. Zwei Spitznamen, die ihr zugeschrieben wurden. U-Boot, weil sie immer dann verschwindet, wenn es wirklich wichtig wäre und sie gebraucht würde. Und Maybot, weil sie eben dieses Mantra Brexit ist Brexit, wie ein Roboter immer vorgetragen hat.
Ja.
Passen diese Beschreibungen?
U-Boot würde ich eigentlich nicht sehen, aber sie hat natürlich nicht die persönliche Gabe, viel Empathie zu zeigen. Da spürt man, sie ist die Tochter eines protestantischen Pfarrers, voller Pflichtbewusstsein. Ich glaube, das ist das stärkste Motiv, was sie antreibt. Und ich glaube auch nicht, dass sie diesen Job des Premierministers ausgeübt hat mit dem Gefühl, dass sie selber sich darin verwirklicht, sondern sie hat das Gefühl, eine Pflicht zu erfüllen. Das bedeutet natürlich auch, dass sie gegenüber ihrer Umgebung eher kühl ist. Also bei den Gesprächen, die ich mit ihr hatte, waren die Gespräche vollkommen sachlich, aber auch nicht so, wie man sonst, wenn man mit britischen Politikern spricht, ein Scherzmal oder eine persönliche Frage. Das war
der
nicht
britische
Thema.
Humor blieb auf
britische
der Strecke.
Britischer Humor war nicht zu spüren. Aber nun gut, man muss deswegen nicht schlecht sein in seinem Job.
Ist sie jemand, der nicht loslassen kann? Was glauben Sie?
Also ich würde sagen, der Rücktritt hat sie tief getroffen. Und sie hat ja, wie gesagt, am Schluss Tränen in den Augen gehabt, was für eine britische Premierministerin einmalig ist. Also eine Maggie Thatcher, die auch wegen Europa am Ende ihren Job verloren hat und von der Partei gemobbt wurde, hat keine Tränen gezeigt.
Ja, und jetzt geht es um die Nachfolge. Sie wird noch einige Wochen Premierministerin bleiben. Die größten Chancen werden Boris Johnson ausgerechnet. Sehen Sie das ähnlich?
Also man sagt, dieses Wahlverfahren führt dazu, dass man immer nachher überrascht ist. Das ist so ein gängiger Spruch in den Straßen von London. Aber Sie haben natürlich recht. Die Mehrheit der Parteimitglieder setzt auf Boris Johnson, weil er als Populist durchaus gut ankommt bei den Leuten. Das habe ich persönlich nie verstanden, warum. Ich habe ihn oft getroffen. Aber er ist nicht jemand, dem man in dieser Situation eigentlich das gerne das Ruder überlassen würde.
Kein Stratege.
Also er hat eine Zeit lang das britische Außenministerium geführt und das war kein großer Erfolg. Er hat vor allen Dingen auch in dem Wahlkampf, um das Brexit-Referendum, Versprechungen gemacht, die vollkommen irrational waren und das bleibt natürlich auch hängen. Trotzdem, die Mehrheit der Bevölkerung findet ihn gut und da die Tory-Partei um die Macht fürchten muss jetzt, spricht vieles dafür, dass sie dann eine populäre Gestalt auf den Schild heben. Trotzdem sind wir vor Überraschungen nicht sicher.
Konflikte werden nicht mehr hauptsächlich mit Waffen ausgetragen. Das sagt Peter Ammon, der als ehemaliger Botschafter von London und Washington und als Wirtschaftswissenschaftler die globalen Machtstrukturen bestens kennt. Am Freitag war er zu Gast in SWR1 Leute und berichtete über die aktuelle Art, Konflikte auszutragen.
Heute werden die Konflikte ausgetragen, zum Beispiel auf dem Gebiet der Finanzmärkte. Wenn man sich anschaut, wie die Amerikaner ihr Regelwerk entwickelt haben, kann man nur sagen, das ist ein Machtinstrument. Wenn Sie heute als deutscher Unternehmer ein Geschäft mit einem dritten Land führen, wird sehr oft in dem größten Teil der Fälle, wenn es außerhalb der EU ist, in Dollar abgerechnet. Und das Dollar-Clearing führt dazu, dass dieser Betrag irgendwann mal per Computer in einer Millisekunde über den Atlantik in die USA läuft. Und wenn dann zum Beispiel die USA sagen, wir mögen deinen Geschäftspartner nicht, zum Beispiel weil er Iraner ist, dann macht es Klick und dann ist das Geld weg. Ja, das heißt, die amerikanische Finanzindustrie hat einen Hebel in der Hand, den wir nicht haben. Das ist vielen Leuten so nicht klar. Oder schauen Sie sich das im Bereich der Technologie an. Die Amerikaner haben das Monopol für bestimmte Mikrochips. Und als die Chinesen vor einem halben Jahr auch schon mal in einen Handelskonflikt gerieten mit den Amerikanern, hat Trump verfügt, dass die sehr große chinesische Firma ZTE mit einem bestimmten Chip nicht mehr beliefert werden darf. Was dazu führte, dass diese Firma wirklich im Rücken an der Wand stand und dann Xi selber bei Trump interveniert hat und der hat dann nachgelassen wieder.
Aber genauso groß ist dann die Abhängigkeit der Staaten hinsichtlich der seltenen Erden. 80% davon kommen aus China. Also das wird immer weiter so ein Hin und Her bleiben und das schaukelt sich dann über Jahrzehnte hoch. Was glauben Sie?
Nicht, wenn es gute Diplomatie gibt. Nicht, das ist genau die Aufgabe der Diplomatie, sowas zu verhindern. Denn am Ende verlieren bei solchen Konflikten alle. Die Frage, wer hat momentan die längeren Hebel in der Hand, dann würde ich sagen, es sind die USA. Die USA sind nach wie vor in einer unglaublichen Machtposition. Sie nannten die seltenen Erden. Letzten Endes wird das nicht ausschlaggebend sein, weil auch die Amerikaner über Vorkommen verfügen, die sie momentan nicht nutzen, weil die auch bei der Gewinnung sehr umweltschädlich sind. Aber der Hauptstreit wird sicher laufen im Bereich Sanktionen und Zöllen.
Aber Herr Ammon, wenn Sie sagen, es kommt auf die Diplomatie an, dann müsste man ja sagen, die Diplomatie hat zuvor versagt. Haben Sie selbst einen schlechten Job gemacht? Sie würden sich doch selbst vermutlich kein schlechtes Zeugnis ausstellen wollen.
Naja, also ich muss sagen, man muss immer auch kritisch auf das eigene Handeln schauen, ob man bestimmte Dinge, bestimmte Trends rechtzeitig gesehen hat. Und ich bin nun zum Glück kein Politiker. Insofern brauche ich mich nicht davor zu scheuen, auch selbstkritisch auf das eigene Handeln zu schauen.
Das täte Politikern vielleicht auch ganz gut.
Ja, aber sind in der Tat die ganz großen Tiere, die hier handeln. Und es gibt diesen schönen Spruch da, wenn die Elefanten sich streiten, dann leidet das Gras. Nicht? Und Deutschland ist ungefähr 1% der Weltbevölkerung. Wir sind zwar ein großes Wirtschaftsland, aber wir sind von den großen Trends in der Welt. Wir sind nicht in einer Position, dass wir alleine diese Konflikte regeln können. Wir können es immer nur zusammen mit anderen. Deswegen ist der Leitspruch auch der deutschen Diplomatie niemals alleine, sondern immer mit anderen.
Eins gehört. SWR 1.